Liebe Gemeinde, lange habe ich nicht verstanden, warum wir Himmelfahrt feiern. Mit anderen christlichen Festen war das anders. Zu Weihnachten zum Beispiel habe ich sehr gut verstanden, dass es Menschen gibt, die einem geflüchteten Paar die Tür vor der Nase zuschlagen, sodass eine Frau gezwungen wird, in einem Stall zu gebären. Und ich habe verstanden, wie wundervoll die Geburt des kleinen heiligen Jesu für alle gewesen sein muss, für die Hirten und Könige, für die Schafe und Engel. Ich habe verstanden, dass ich zu Weihnachten Geschenke bekomme und dass diese Geschenke symbolisch für das Geschenk stehen, das uns Jesu Christus mit seiner Geburt gemacht hat. Und ich habe verstanden, dass meine Eltern sich freuen, wenn ich so tue, als würde ich glauben, die Geschenke kämen nicht von ihnen, sondern vom Christkind. Mit Ostern wurde es schon etwas schwieriger. Ich verstand zwar, dass man im politischen Rom die Größe und die Güte und die Gerechtigkeit von Jesu fürchtete und dass man seinen Kleingeist, dass man ihn aus Kleingeist oder Furcht oder Opportunismus verriet und auspeitschte und ans Kreuz schlug, wo er viele Stunden qualvoll starb und beerdigte, dass dann aber ein Wunder geschah. Denn Jesus war einfach nicht tot zu kriegen. Sein Grab war leer. Er war vom Tode auferstanden. Und ich verstand, dass das ein guter Grund zum Feiern ist. Auch wenn ich nicht verstand, was die Schokohasen und Ostereier damit zu tun hatten, die mein Vater am Vormittag im Garten versteckte und die ich am Nachmittag suchte. Nun aber kam, nach 40 Tagen, in denen Jesu den Jüngern wieder und wieder erschienen war und an denen sie sahen, dass die Peitschen und Nägel zwar Narben und Wunden an seinem Körper hinterlassen hatten, dass aber seine innere Kraft, sein Geist und seine Größe davon unberührt geblieben waren, plötzlich die Himmelfahrt. Und im ganzen Land liefen gröhlende Männer mit Bier- und Bollerwagen umher, und das verstand ich nicht. Nun verstehe ich gröhlende Männer selten. Aber warum Jesu, der doch Verrat und Folter und Mord und seine eigene Beerdigung überlebt hatte, plötzlich nach 40 Tagen freiwillig die Erde verließ, das blieb mir ein spannendes Rätsel. Warum hat Jesu uns verlassen? Nun werden Sie sagen, nein, nein, so ist das ja nicht. Jesu hat uns ja nicht ganz verlassen. Er hat ja den Heiligen Geist angekündigt. Aber warum ist Jesu nicht geblieben? Er hätte doch bleiben können. Er hätte doch den Hunger stillen, den Durst löschen, die Wut besänftigen können bis ans Ende aller Tage. Man stelle sich das einmal vor. Da ist ein Kind in einem Mutterleib, das flößt dem König schon vor der Geburt solche Furcht ein, dass er alle Jungen umbringen lässt. Und trotzdem wird das Kind geboren, auf der Flucht. Unter widrigsten Umständen kommt es auf die Welt und wird erwachsen und vollbringt Gutes, geht zu den Sündern, zu den Ausgestoßenen und Schwachen, macht Kranke gesund, vermehrt Brot, verwandelt Wasser in Wein und wird verraten, gefoltert, ermordet und begraben und ist nicht tot zu kriegen. Nein, er steht auf von den Toten und geht dann, 40 Tage nach seiner Auferstehung, in den Himmel. Warum tut er das? Warum geht Jesus? Ein Freund sagt, Jesus geht nicht wirklich. Himmelfahrt ist kein äußeres Ereignis. Jesus geht nicht fort, er geht tiefer. Er geht aus der Sichtbarkeit in die Innerlichkeit. Jesus fliegt nicht in den Himmel wie ein Flugzeug in eine Wolke. Er geht in eine geistige Dimension, die in der Liebe und im Vertrauen zwischen den Menschen erfahrbar ist. Eine Freundin sagt, dass im Grunde ist das ja eigentlich das Schöne, dass Jesus geht. Das ist ja an Jesus so toll, sagt sie, dass er eigentlich überall gegen diese Macht angeht. Mit seinem Abgang zeigt er, dass er seine Botschaft wirklich ernst nimmt. Eigentlich sollten doch alle Anführer irgendwann sagen, jetzt ist Schluss. Ihr schaut zu sehr auf mich. Diese Blickachse, sagt sie, ist ja das ganze Problem. Nein, sagt ein anderer Freund. Nein, Jesus war einfach lebensmüde. Er hatte genug von unserer Welt, von Verrat, von Folter und Mord, von Endlichkeit, von Leiden und Sterben. Hat Jesus also den Glauben verloren? Aber nein, nein, das kann nicht sein. In seinen letzten Worten ist keine Enttäuschung zu spüren, kein Frust, kein Zynismus, keine Wut. Bevor er geht, und wir haben es gerade gehört, sagt er zu den Jüngern, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Was meint Jesu damit? Meint er, wir sollen nun an jede Wand der Welt ein Kreuz nageln? Er, der nie ein Schwert in die Hand genommen hat? Nein. Sollen wir einander von Jesus erzählen? Sollen wir auf der Kanzel stehen und von Jesus predigen? Ja, sicher, aber ist das genug? Können wir uns Jesu als einen vorstellen, der sich im letzten Moment Sorge um seinen guten Ruf macht? Er sagt nicht, erzählt von mir. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, schreibt der erste Freund, Jesus' Zeugenschaft geht tiefer, geht über die Wiedergabe des Gesehenen hinaus. Jesus sagt hier auch, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wäre Jesus geblieben, hätte sich der Fokus wieder nach außen verlagert, doch er wollte, dass wir selbst zum Ort der göttlichen Gegenwart werden, dass wir dein Geist Jesu mit unserem Leben bezeugen. Den Geist Jesu mit unserem Leben bezeugen. Auch darum haben wir Gemeinden gegründet, Kirchen gebaut. Doch wenn wir heute in diesem Dom zusammenkommen, um Himmelfahrt zu feiern und damit das Zutrauen Jesu in den Menschen, so müssen wir ehrlich zu uns sein. Und dazu gehört, nicht zu vergessen, dass wir als Zeugen, als Christen, als Gemeinden und Kirchen wieder und wieder weder die Machtkritik Jesu noch seine Nächstenliebe predigen und leben konnten, sondern dass wir oft, viel zu oft opportunistisch und kleingeistig uns der Macht hingegeben und den Geschwächten und Ausgegrenzten jede helfende Hand verweigert haben. So waren es auch evangelische Pastoren, die in der Weimarer Republik antidemokratisch und kulturpessimistisch gegenüberstanden und die 1933 die Hitlerei freudig begrüßten und die eifrig ihre Kirchenbücher öffneten, damit die Nationalsozialisten ihre rassistischen Gesetze schnellstmöglichst umsetzen konnten und die nationalsozialistischen Gedanken sogar von der Kanzel predigten. Und das, obwohl gerade Pastoren einen gewissen Handlungsspielraum gehabt hätten, weil die Kirchen auch im Nationalsozialismus einen gewissen Schutzraum bieten hätten können, der auch abweichendes Verhalten ermöglicht hätte. Und ihr werdet meine Zeugen sein, bis ans Ende der Erde. Ich sage diese Worte als Mitglied der Kirche. Ich sage sie, weil ich als Kind von Eltern, die in einer Diktatur aufgewachsen sind, weiß, dass diese Kirche ihren Schutzraum auch nutzen kann, wenn sie möchte. Denn so vielgestaltig und widersprüchlich die Geschichte der evangelischen Kirche in der DDR auch war, die Kirche war als einziger gesellschaftlicher Akteur in der DDR institutionell selbstständig und dadurch ein hemmender Faktor. Immer wieder fiel die Kirche dem Rat der DDR-Diktatur in die Speichen. Dabei verlor die Kirche zwar im Verlauf der DDR an Mitgliedern, Doch je mehr die Kirche politisiert wurde, desto politischer wurde sie. Dadurch entstand jene Relevanz, die Resonanz erfuhr, sodass am Ende die Kirchen der DDR waren, die die friedliche Freiheitsrevolution von 1989 mitgetragen haben. Nun kann man von 1989 nicht von einer protestantischen Revolution sprechen, aber die evangelische Kirche der DDR hat einen Raum gegeben für Menschen, die von Repressionen betroffen waren. Menschen, die etwa aufgrund ihres Ausreiseantrags verfemt waren, trafen sich in den Kirchen. Die Kirche war der Ort, an der die Forderung nach Menschenrechten, nach Bewahrung der Schöpfung und Frieden diskutiert wurde. Ohne die Mitarbeit der kirchlichen Engagierten wäre die Beobachtung der Fälschung der Kommunalwahlen im Mai 1989 nicht möglich gewesen. Sie mündete in der Forderung nach freien und geheimen Wahlen. Die Kirche hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Freiheitsrevolution friedlich geblieben ist und dass wir heute im ganzen Land in einer Demokratie miteinander leben. Für mich ist das ein lebendiges Zeugnis der christlichen Botschaft. Doch dieses Zeugnis ist kein One-Hit-Wonder. Wir stehen nicht ein für alle Mal auf der guten Seite. Die christliche Botschaft ist Sisyphos-Arbeit. Jeden Morgen rollt vom Neuen der Stein ins Tal hinab. Jeden Tag aufs Neue werden Grenzen gezogen, obwohl die Nächstliebe keine Grenzen kennt. Es wird wieder gegrölt. Es sind aufs Neue Menschenrechte und Frieden und Freiheit. Es ist unsere Schöpfung in Gefahr. Liebe Gemeinde, lange habe ich nicht verstanden, warum wir Himmelfahrt feiern. Heute verstehe ich, dass es ein großes Fest ist. Jesus hatte keinen Machtanspruch. Er geht in eine tiefere Beziehung mit uns, indem er uns zutraut, seinen Geist durch unser Handeln, unser Leben zu bezeugen. Dieses Vertrauen ist unsere Verantwortung. Dieses Zutrauen ist unser Rückgrat, unsere Hoffnung und Zuversicht bei allem, was kommen mag. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Himmelfahrtsfest.